Guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, liebe WoW-Szene-User. Willkommen zu unserem neuen Kleinformat Behind Azeroth. Das ist eine neue kleine Podcast-Serie von Sherry.
Hallo.
Dem guten Numizel.
Hallo.
Und mir, dem Edchat. Wir wollen heute auf die großen drei der Add-ons, die es bis jetzt gab, eingehen. Also Illidan, Stormrage, Arthas und den guten Deathwing. Wie wurden sie im Spiel umgesetzt? Wie stehen wir zu den Charakteren allgemein? Was finden wir, wurde mit ihnen gemacht? Wurde das gut gemacht? Einfach der ganze Brei quasi, den es zu den drei zu sagen gibt. Und starten wollen wir natürlich mit Illidan. Sherry, wie fandest du eigentlich Illidan?
Also ich fand den Kampf einfach nur episch. Den leider selber nicht sehen. Also persönlich, ich habe ihn bisher nur auf Videos von Insidia gesehen. Aber ich muss sagen, das war ein spektakulärer Endboss und das war immer so der Anreiz für mich. Du musst mehr Bosse besiegen, damit du dort auch irgendwann hinkommst.
Du greifst dem Ganzen ein bisschen vor. Ich meine, wie fandest du den Charakter an sich?
Ach so, ja gut, eine interessante Spielgestalt. Ja gut, ich stehe nicht so ganz auf Nacht. Elfen, muss ich sagen. Ich bin eher dem Elfen zugeneigt. Aber interessante Entwicklung auch, was er alles durchgemacht hat. Ja, ein gutes Charakterdesign, muss ich sagen. Und vor allem diese Schattenform fand ich sehr faszinierend.
Numizel, wie fandest du ihn?
Ja, Illidan war eigentlich so der klassische Anti-Held. Also man konnte ihn nicht als den totalen Bösewicht bezeichnen, weil richtig Böses hat er ja nicht gemacht, noch nicht mal in der Scherbenwelt selber. Und er ist halt einfach immer nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, hat falsche Entscheidungen getroffen, wollte aber immer nur das Beste für sein Volk rausholen.
Ja, also ich glaube schon, dass er Böses in Anführungszeichen durchaus gemacht hat. Er ist halt nicht gut von der Sorte gut Malfurion gut, sondern er ist schon mehr so, je nachdem wie man das sieht, er ist nie rein böse, bis Blizzard ihn halt böse gemacht hat. Aber ich finde, er war halt so eine Art Anti-Held lange Zeit.
Er scheint so ein bisschen wie der Bart Simpsons des WoW, habe ich den Eindruck. Der kleine Junge, der immer Mist baut.
Ja, das ist ein schöner Vergleich.
Ja, gut, die sind zwar dann etwas als die von Bart Simpson, aber Bart Simpson hat nur gute Absichten quasi und Illidan ist ja doch oft auch seiner selbst der Nächste.
Ja gut, er hat den Welten oder das Wasser unter dem Weltenbaum deshalb so verseucht, wie es später bezeichnet wurde, um eben einen neuen Brunnen der Ewigkeit zu schaffen, um damit einen späteren Einfall der brennenden Legion zu verhindern. Das kann man eigentlich als pragmatisch bezeichnen, aber nicht unbedingt als böse. Dass er dann halt diejenigen, die ihn aufhalten wollten, umgebracht hat, war vielleicht nicht ganz freundlich, aber das ist in seinen Augen, denke ich mal, Kollateralschaden gewesen. Was haben sie ihn auch aufhalten wollen?
Na, er war auf jeden Fall... Er hat zum Beispiel Broxia bei der Flucht geholfen. Er hat sich mit Sageras eingelassen und wurde damit auch zum Verräter an seinem eigenen Volk. Aber er hat es aus den Gründen gemacht, er schließlich das Portal dann schließen kann. Deswegen hat er im Ursprung die Dämonenseele stehlen wollen. Und nachher hat er halt den Brunnen gemacht mit guten Absichten und wurde dafür lebenslänglich weggesperrt.
Ich weiß nicht, inwieweit ihr jetzt nur den Krieg der Ahnen als Bücher kennt, aber in-game gibt's auch ein Buch von Krieg der Ahnen, der in der reellen Zeitzone stattfindet, also ohne den Eingriff der alten Götter. Und da ist es nämlich so, dass Illidan vollkommen freiwillig mit der Dämonenseele den Brunnen der Ewigkeit alleine verschließt. Das sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten.
Ja, das ist auf jeden Fall, ihn einfach so als böse zu betrachten, das ist auf jeden Fall zu eindimensional und ich denke, wenn man da die Überleitung zum Spiel schaffen will, Tyrande hat ihn ja dann in Warcraft 3 befreit und er hat auch den Wald gerettet, die Dämonen hat zwar mit dem Schädel Gul'dan sich selbst mutiert und wurde dafür auch verbannt, aber hat das wieder nicht aus bösen Absichten für sein Volk gemacht und klar, es ist logisch, wie Malfurion reagiert hat und deswegen dann in die Scherbenwelt und alles, aber er war halt nie, ich tue das und das, weil ich böse bin oder weil ich Schlechtes will oder was sagst du dazu, Sherry?
Ja gut, wann gibt es denn wirklich diesen Oberbösewicht, der sagt, ich tue das nur, weil ich böse bin? Das ist ja bei den wirklich wenigsten Sachen der Fall. Die meisten denken, sie haben hinter ihren Taten gute, noble Gründe und das erweist sich dann am Ende doch als was ganz anderes. Ich denke, man kann es nicht einfach so verharmlosen, dass er sich immer nur das Beste wollte. Also, da war sicherlich schon sehr viel Eigennutz auch mit dabei.
Um mal auf den Lichtkönig direkt vorzugreifen, nur weil es gerade so gut passt. Der wiederum will einfach nur sämtliche Menschheit, die komplette Menschheit ausrotten. Da sehe ich keinen großen positiven Aspekt drin.
Also sowohl Arthas in Form vom Lichtkönig, nicht Arthas er selber, sondern Arthas er selber wollte auch lange Zeit Gutes. Er wurde zwar wahnsinnig, aber erst als er von dem Lichtkönig kontrolliert wurde, wurde es richtig übel. Und Deathwing ist und wurde ja die ganze Zeit von den alten Göttern, die tatsächlich nur Böses wollen. Deswegen ist das, muss man das, finde ich, trennen, dass Illidan nie die Kategorie Schurke war, der alles zerstören will. In der Shared war sein Ziel praktisch, Dämonenportale zu schließen. Ich glaube, damit Kil Jaeden ihn nicht wieder findet, weil Kil Jaeden hat ihm ja befohlen, den Frostthron zu zerstören und daran ist er gescheitert und ist das fast getötet worden. Und jetzt ist er in der Scherbenwelt von Feinden umringt und direkt quasi, wenn man in der Scherbenwelt eintrifft, sehr in der Defensive. Also anders als Deathwing und Arthas, die sehr offensiv das Ganze gehandhabt haben.
Ja, eigentlich ist Illidan, versteckt er sich nur im Black Temple. Das ist sein Rückzugspunkt. Er zieht sich dahin zurück, um vor seinen ganzen Feinden, die ja später auch in seinen eigenen Reihen sind. Also mit Vash hat er sich ja nie sonderlich gut verstanden. Keltas dreht ihm ja auch nachher den Rücken zu. Also er steht eigentlich vollkommen alleine im Schattenmondtal da. Er hat halt seine Untergebenen, aber ob die so loyal hinter ihm stehen, ist auch fraglich.
Dabei stellt sich dann aber für mich die Frage, kann man Illidan wirklich als den bösen Endboss von Burning Crusade ansehen? Oder ist das nicht dann doch eher der Kil Jaeden, der noch nachträglich hinzugeschoben wurde?
Ja, aber da sagst du schon das Richtige. Er wurde nachträglich hinzugeschoben. Der eigentliche Endboss war Illidan. Und Kil Jaeden wurde hinzugefügt, weil er eben in die Thematik gut gepasst hat und weil man noch ein bisschen Zeit überbrücken musste.
Wobei, das ist nämlich der Fehler. Also Illidan hätte nicht einfach so der Endboss sein müssen. Es hätte auch von Anfang an Kil Jaeden, der viel besser da reinpasst, weil Illidan hat auch war immer gegen Kil Jaeden und hätte deswegen viel besser gepasst als einfach Kanonenfutter im Black Temple und von Akama. Die ganze Thematik mit Kil Jaeden hätte mit The Burning Crusade als Add-on auch besser gepasst, wenn das auf direktem Weg dahin geführt hätte.
Ich muss ja sagen, der Kil Jaeden-Kampf, beziehungsweise auch die ganze Instanz, war einiges spektakulärer als der Schwarze Tempel.
Gut,
Meiner
das ist
Meinung
jetzt
nach.
wieder Ansichtssache. Also ich habe zu Burning Crusade Zeiten den Black Temple noch live miterlebt, bin da auch noch durch, auch noch vor dem Patch, der alles kaputt gemacht hat. Und ich fand die Atmosphäre da drin wesentlich angenehmer. Also nicht angenehmer im Sinne von es sah schöner aus. Die Atmosphäre hat einfach besser gepasst. Da drin hat man Akamas Geist befreit. Man musste an einer Blockade vorbei, die das Eindringen feindlicher Truppen verhindern sollte. Man hat Orks trainieren sehen. Also es war wesentlich stimmiger als im Sonnenbrunnenplateau, wo einfach alles auf die Beschwörung von Kil Jaeden hinausgelaufen ist.
Wobei, wie fandet ihr zwei denn, wurde Illidan auf dem Weg zum Endboss dargestellt im Add-on The Burning Crusade?
Also von Illidan selber habe ich im ganzen Add-on kaum was gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nicht angefangen, habe zu spielen, zwar mal von jemandem gehört, ja, und da unten sitzt dann ein ganz, ganz böser Endboss und die ganz, ganz tollen Leute, aber irgendwie, er war nie präsent so richtig. Im Schattenmontag, klar, sind seine Schergen rumgerannt,
Das stimmt, da hast
aber.
du auf jeden Fall, das ist auch im Vergleich, wenn wir jetzt nur mal schon Vergleich vorne wegnehmen zu Cataclysm und Wrath of the Lich King. Außer wenn man die Prequest, während man sie machte, hat man sehr wenig Grund bekommen und sehr wenig Informationen, da führt es hin. Also dieser Leitfaden war halt nicht da, der in Wrath of the Lich King natürlich sehr stark da war. Er war halt da und er war nominell Endboss, aber besonders ja, in Höllenfeuer, Halbinsel, Tiefensumpf, Nagrat, Schergat, man hat Illidan viel, viel zu wenig gesehen. Man hat ihn im Schattenmondtal während 2, 3 Quests, glaube ich, gehört oder gesehen. Und ansonsten war halt das Storytelling, das hätte so viel mehr Potenzial gehabt. Auch, ich glaube, von Keltas hatte man echt mehr. Und von Lady Wash hatte man ja auch quasi gar nichts. Aber das im Nachhinein trauere ich da richtig drum, dass das Quest-Design damals noch nicht so weit war, dass man Ingame-Videos hatte und Cutscenes und Voice-Acting groß, dass man da hätte viel mehr draus machen können.
Wobei, wenn man jetzt Illidan mal vergleicht mit Arthas. Arthas war zwar oft sehr präsent, aber es war nach dem Motto, ich könnte euch umbringen, ich könnte euch in meine Armee aufnehmen, aber ich tue es einfach nicht, weil ich euch für zu schwach empfinde und ich warte, bis ihr bei mir vor der Tür steht und mich vielleicht töten könntet. Und das fand ich wiederum bei Illidan besser gelöst. Er ist nur 2, 3 Mal aufgetreten, weil er den Spieler einfach nicht für würdig erachtet hat, seine Aufmerksamkeit zu erhalten. Und dann bei der Netherschwing-Quest trifft man mal kurz auf ihn, dann bei der einen Quest an dieser komischen Wacht trifft man kurz auf ihn, aber dann auch immer so, dass man ihm entweder nur knapp entkommt oder nur ein Bild von ihm sieht, dass man also nie eine direkte Konfrontation hatte, wo er einen hätte töten können, weil eigentlich, wie wir ja eben schon gesagt haben, versteckt er sich in seiner Festung aus Angst davor, getötet zu werden.
Ja, klar, und ich finde im Zweifelsfall ist das bei so einem beliebten Charakter wie Illidan, ist zu viel besser als zu wenig. Blizzard hätte das halt viel differenzierter mit diesem Pseudo-Angriff auf Shadrath, dass Shadrath ihn jetzt tot sehen will. Das ist ja alles, finde ich, sehr schwach. Es hätte halt noch viel differenzierter sein können, warum sitzt er jetzt da, oder halt noch mehr an Story kommen können, dass man ihn zwar, selbst wenn man ihn nicht direkt sieht, aber dass mehr Quests mit ihm zu tun haben. Das Schattenmontal ist ihm gewidmet. Aber das, die anderen Gebiete, dass man da quasi auch mehr vom Herrn der Scherbenwelt hört.
Was ich persönlich eben schade finde, ist auch, dass bei dieser ganzen Illidan-Geschichte, die jetzt in-game sich auslebt, Tyrande eine sehr geringe Rolle spielt. Man kann zwar dieses Schmuckstück von ihr erbeuten, allerdings sonst hat sie doch im Schwarzen Tempel oder beim Illidan-Kampf direkt überhaupt keine Rolle. So kriegt doch der normale Spieler gar nicht mit, dass überhaupt eine Verbindung besteht, habe ich den Eindruck.
Ja, ich glaube, dass es so gelöst worden. Man kann mit Malfurion in Classic, konnte man während der AQ-Prequest-Reihe irgendwie, da gibt es auf jeden Fall auf Wikipedia so Dialoge, dass Malfurion über Illidan was sagt, dass er in Outland ist. Also Tyrande bekommt das Ganze nicht direkt mit. Die sitzt in der Nassus und hat das nicht mitbekommen. Klar, es wäre schön, sowas zu machen, aber man hat ja mit Akama und Maiev schon Charaktere, und ich glaube, was sollte Tyrande denn machen, nachdem er ein Dämon ist?
Naja, ich denke, dass da immer noch diese Dreiecksliebesgeschichte dahinter steht.
Wobei sich Illidan ja eigentlich damit abgefunden hat, als er nach Outland ging, dass er Tyrande niemals erreichen wird, weil sie eben Malfurion liebt, Malfurion sie, und damit ist er sozusagen das fünfte Rad am Wagen.
Ja, aber sie waren doch früher auch alle befreundet. Aber daran merkt man mal wieder, bei Blizzard sind einfach zu wenig Frauen beim Design dabei.
Ja, aber das ist ein Eindruck. Das ist eine gute. Illidan ist der Bad Boy, in Anführungszeichen. Und schon im Krieg der Ahnen ist es klar, dass sie Malfurion nimmt. Es wäre halt zwar cooler, wird sie Illidan nehmen, aber Malfurion ist der Gute, der Gerechte, der Strebsame, und Tyrande auch. Und Illidan halt nicht. Und das ist alles sehr klischeehaft in dem Punkt.
Außerdem
sie muss ihn ja nicht nehmen.
Außerdem ist das Spiel hauptsächlich von männlichen Spielern charakterisiert, und da ist für Romantik nicht viel Platz.
Ja, das merkt allerdings sehr deutlich. Nein, aber ich meine, sie muss ihn ja nicht nehmen, aber es wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen im Black Temple als Lösung, dass Tyrande mit einschalten versucht, ihn zu retten.
Es wäre total geil gewesen, weil sie wollen ihn ja wiederbringen auf BlizzCon 2010 schon, und dieses Jahr wurde ja gefordert mehrfach, dass er wiederkommt, und Metzen hat ja auch gesagt, wir suchen derzeit nach einer Möglichkeit, ihn gut zurückzubringen. Hätte Tyrande eingegriffen während des Endkampfs, wo Maiev ihn exekutiert, und hätte gesagt, so, du machst das jetzt, aber ich sag nein, und wir nehmen ihn wieder gefangen und tun ihn irgendwo in eine Höhle. Das wäre gut gewesen, da hätte man ihn rausholen können.
Wobei das wäre wiederum auf einen Konflikt zwischen Tyrannen und Maiev hinausgelaufen, die sich ja auch nie wirklich gut leiden könnten und dann hätte man theoretisch nach Illidan dann noch einen Mini-Boss-Kampf gehabt.
Ja gut, aber Maiev wollte ihn doch auch nur einsperren. Was legt
ihr denn daran? Maiev hat ihn gehasst und wollte ihn durch komplett Warcraft 3 jagen und töten.
Ja gut, sie war doch seine Gefängniswärterin, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Ja, und sie war seine Gefängniswärterin, aber er wurde freigelassen und dann durfte er auch noch entkommen, weil er den Wald mitgerettet hat und dann ist Maiev ziemlich crazy gegangen und hat gesagt, ich jage ihn jetzt, bis ich ihn töte und wurde dann von ihm gefangen und wird dann vom Spieler und Akama quasi freigelassen.
Na gut, hätten sie es halt so, dass es einfach wieder einsperren will. Wäre sinnvoller gewesen, in dem Sinne, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Wie fand ihr zwei denn den Bosskampf, den reinen Instanzkampf an sich?
Schön.
Ja, also wie gesagt, ich habe ihn ja damals noch miterlebt und also er war heftig, er war auch gut designt, aber er war nicht der Top-Bosskampf in dem ganzen Addon. Also die Kämpfe gegen Varsh und Keltas waren wesentlich innovativer gestaltet und hatten auch wesentlich größere Einbindungen verschiedener Fähigkeiten. Also bei Illidan, da hatte man dann die Phase mit den zwei Flammen von Azinoth, die keiner so wirklich wusste, was die eigentlich für einen Bezug zu ihm haben, außer halt mit den Schwertern. Dann ist er zwischendurch mal geflogen und hat Laserstrahlen aus seinen Augen abgefeuert und am Ende hat er sich immer mal wieder in den Dämon verwandelt und ist dann in eine Falle von Maiev gelaufen. Also ich hätte mal mir da schon ein bisschen mehr dahinter vorgestellt. Also dass er am Anfang, dass da Akama mit eingreift, dass er wirklich aktiv im Kampf mit teilnimmt, dass dann Illidan seine ganze Aufmerksamkeit auf Maiev richtet, dass dieser Konflikt halt eher da ist, weil Illidan hat sich das komplette Addon nicht für den Spieler interessiert. Warum soll er dann, wenn er Maiev und den Verräter da stehen hat, warum soll er sich dann auf den Spieler konzentrieren?
Weil der Spieler ihn pottet.
Also ich fand den Kampf an sich eigentlich schön. Ich habe ihn, wie gesagt, zu damaligen Zeiten nicht selber sehen können, nur auf Videos. Aber ich fand das immer faszinierend, was da alles passiert ist. Und ich fand ihn vom Design auch wirklich innovativ, schön, was Neues und nicht so langweilig. Zwar nicht die ganze Zeit nur doch rumsteht und auf eine Fleckhaut sozusagen.
Also ich muss Blizzard hier jetzt mal in Schutz nehmen in dem Punkt, dass man die Anno 2007 nicht vergleichen kann mit heute quasi. Der Kampf war sicher okay, allerdings war Varsh nicht unbedingt, aber Keltas war auf jeden Fall um einiges stärker von der ganzen Mechanik, den Phasen und dem Gefühl. Fand ich, Keltas ist bis heute einer der geilsten Kämpfe. Der Kampf an sich, den fand ich eigentlich relativ gut. Er hatte dieses obligatorische bei 10%, was genau was Arthas hat, dass er quasi jeden stunt und sagt, is that all you got mortals oder irgend sowas sagt er. Dann kommt halt Maiev und hilft dem Spieler. Das ist quasi 1:1 die Szene wie mit Arthas, wo Arthas auch sagt, so jetzt hau ich euch aus den Socken und schafft es dann doch nicht. Das finde ich schade, dass sie das wiederverwendet haben. Ich finde, sie hätten den Kampf halt noch etwas spannender am Ende gestalten können. Am Ende ist es ja wirklich klar, als Maiev kommt, dass es vorbei ist, die obligatorischen 10%.
Aber Arthas haut uns doch alle aus den Socken.
Ja, und Elite strandt uns alle und sagt, aber es ist dieselbe Mechanik, dass Boss könnte uns alle töten, wenn er denn wollte.
Ja, aber Elite dann wird jetzt der Erste, der es gemacht hat. Ah, das kam ja dann erst danach. Ich meine, es ist von dem Sinne her gar nicht so schlecht, dass der Kampf erstmal unterbrochen wird und man dem Boss wenigstens mal eine Chance gibt, sozusagen für ein paar letzte Worte.
Ja, die letzten Worte gibt diese berühmten, nichts ohne den gejagt, wenn du der Jäger bist und wo Maiev dann instant sagt, das ist es, ich bin weg und dann Akama sagt dann auch nur so, wir haben es dann von hier aus. Das fand ich auch schwach, dass am Ende quasi, klar, der Black Temple kann jetzt nicht ein freundliches Questgebiet werden, aber dass da nichts passiert, außer dass Akama sagt, so, ich übernehme ab hier die Hausordnung und das war's dann.
Das wäre ja zum Beispiel was man dann im nächsten oder im übernächsten Addon aufgreifen könnte, wenn man zum Beispiel ein Addon wieder hat, was im Zentrum die brennende Legion hat, dass man dann den Black Temple als ein Questgebiet machen könnte auf dem Weg in eine entfernte Welt durch ein Portal in irgendeiner Legionswelt oder was auch immer, dass man dann halt die Scherbenwelt genauso wie Azeroth jetzt bei Cataclysm neu gestaltet.
Das ist eine gute Idee, auch wenn ich glaube, dass sie sich hüten, dass sie nochmal Gebiete 1:1 kopieren werden.
Also ich hätte jetzt auch keinen Bock noch auf dieses, wir reisen nochmal in eine andere Welt. Das war alles schon, das hatten wir in der Scherbenwelt. Die Scherbenwelt für die Leute, die zum ersten Mal reingehen, boah, toll, habe ich ja noch nie gesehen sowas. Und wenn sie es einfach nochmal machen, ist es noch kopiert.
Nein, es ist in dem Punkt nicht kopiert, dass Metzen hat ja auch gesagt, irgendwann würde es gegen, das war eine Flasche, gegen Sargeras gehen. Es gibt nichts Böseres und nichts Mächtigeres. Und irgendwann würde es vielleicht auch auf Argus gehen, wo die Draenei im Ursprung hausen. Und ich glaube nicht, dass der Kampf gegen Sargeras einfach in irgendeinem Gebiet in Azeroth stattfinden würde. Ich glaube, irgendwann, man hat mit Pandaria und Nordend zwei mäßigtere Addons, beide in Azeroth gespielt haben. Und ich glaube schon, dass man nochmal Azeroth verlässt in eine andere Scherbenwelt, weil es gibt sehr viele andere Welten, die möglich sind.
Aber würden Sie jetzt Sargeras Endboss irgendwann bringen, dann müsste es ja eigentlich automatisch bedeuten, dass das wirklich das letzte Addon ist. Weil wenn er der Oberfiesling, der ganz böse Schurke ist, ich meine ganz ehrlich, wer guckt sich danach die nächste Welt an? Was wollen Sie denn dann noch bringen?
Na, sie werden ihn danach, ja, man weiß es nicht, würde Stefan Rapitz sagen. Aber ich denke mal, von Anfang an ist Sargeras das Ziel und die werden sicher noch einige Addons dahin verbrauchen. Aber die ganze Titanen-Thematik und Sargeras, ich denke mal, danach wird nichts mehr kommen, dass das allerletzte Addon ist mit Level 110 oder 100, dass dahin einfach der Weg führt, weil irgendwann müssen sie die Story zu einem Ende bringen.
Sie haben ja auch gesagt, es geht nicht höher als Level 100, wenn ich mich recht erinnere.
Wobei die Aussage schon eine ganze Weile her ist.
Aber ja, ich glaube auch, dass... Und selbst wenn sie 105 machen, ich glaube, daran werden sie es nicht scheitern lassen.
Okay. Dann, um jetzt mal eine ganz abrupte Überleitung zu bringen, kommen wir doch mal zu Arthas. Wie fandet ihr denn da die Präsenz im Spiel, im Questbereich und ja?
Naja, sobald man Norden treten hatte, hatte man das Gefühl, wow, hier muss irgendein ganz böser frostiger Schurke herrschen. Also in Norden war Arthas immer präsent.
Er war tatsächlich immer präsent. Also es war erstmal so, Arthas wurde ja auch lang erwartet und der ganze Intro-Trailer, das ganze Addon drehte sich personell ja um ihn, den Wrath of dem Lich King. Und er hatte eine absolute Überpräsenz und wurde irgendwann nicht mehr ernst genommen. Aber jedes Questgebiet hat sich mehr oder weniger um die Geißel und ihn gedreht. Und das fand ich richtig, richtig stark im Vergleich zu diesem Mischmasch in Cataclysm oder auch in Burning Crusade. Man hat halt, jedes Gebiet war einiger nordisch, klar, um Gorokrater, aber da waren auch Titanen-Thematik und Ulduar. Das ganze Addon hat eine feste Richtung, die es auch von der ersten Quest bis zum Tod Arthas eingehalten hat. Deswegen fand ich questtechnisch dieses Addon auch am besten.
Ja, auch storytechnisch war Wrath of the Lich King eigentlich am kontinuierlichsten gehalten. Also man hatte das Gebiet, wo man angefangen hat, da war die Geißel irgendwo, dann kam man in die Drachenöde, da ging es zwar hauptsächlich um die Drachen, aber dann hatte man zum Beispiel auch Ankrata, wo dann Horde und Allianz von den Verlassenen oder von den Apothekern verraten wurde. Also man hatte in jedem Gebiet irgendwo die Geißel präsent, die dann was unternommen hat, die versucht hat, einen zu behindern, die irgendwas abgebaut hat, was alles dann auf den Endkampf gegen Arthas hinausgelaufen ist.
Also ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass euch wirklich alle zu der Zitadelle hindrängen wollen. Einfach zu dem Punkt, dort sind der Boss und jetzt mal schön in Richtung. Wirklich alle gleich darauf hinspielen.
Auf jeden Fall. Und selbst Ulduar in Sturmgipfeln hatte ein eigenes Gebiet mit Ulduar war auch eine richtig gute Instanz vom Geschichtlichen her. Und auch diese Geschichte mit den Titanen und den Wächtern, quasi komplett Sturmgipfel, war in sich geschlossen, hatte nicht so viel mit der Geißel zu tun, aber war absolut rund in sich, mit Thorim und Hodrir und wie die alle heißen. Und da gab es halt kein Gebiet, wo man sagt, ja gut, die Grizzly-Hügel, die fand ich schon immer kacke, weil da war nichts los außer Wald und so. Aber das war halt alles stark.
Ja, wobei auch nach Ulduar hat einiges hingeführt. Im heulenden Fjord gab es eine Schlucht, da liefen verrückte Zwerge rum. Da hat man Yogg-Saron gehört. Im Grizzly-Hügeln waren dann auch die Runenzwerge anwesend. Dann, also auch da hat einiges darauf hingeführt. Also da hat man gemerkt, dass sie sich im Vorhinein mehr Gedanken gemacht haben, was jetzt ankommen soll. Und aus meiner Sicht war Ulduar, wo du es eben angesprochen hast, die letzte Instanz, die wirklich anspruchsvoll und abwechslungsreich gestaltet war.
Das auf jeden Fall. Ulduar feiert bis heute, feiern sehr viele ab und selbst wenn Yogg-Saron, klar, so ein alter Gott, aber die ganze Instanz, die war richtig, richtig cool, besonders im Vergleich zu Prüfung des Kreuzverräts.
Sie hat sehr viel Abwechslung geboten. Du hattest so viele verschiedene auch Arten von Bossen. Du hattest diesen Anfangsboss, der einfach mal der größte Witz überhaupt war. Du konntest als nächstes auswählen, wem gehst du, lässt du sie aus oder was auch immer. Und dann natürlich Freya, Thorim und so weiter, die wirklich jeder ein schönes anderes Thema hatten. Und die auch komplett neues, meiner Meinung nach, Charakterdesign.
Und jeder Boss in Ulduar hatte mehr Story als die ganzen zusammen in ICC oder in der Bastion of Twilight da. Man hatte die Titanenwächter, die hatten alle eine Geschichte, warum wurden sie korruptiert und manche hatten sogar eine gute Geschichte. Dann hat man, gut, der General hat jetzt nicht so viel, aber selbst der Schmied, zu dem werden ein paar Worte gesagt und das war halt alles in sich absolut rund.
Moment. General Versax gibt es auch eine Theorie. Und zwar gibt es eigentlich in Ulduar 6 Wächter, aber man kämpft nur 5. Und der 6. Wächter war Tyr, was man zum Beispiel auch in Tyrs Hand merkt. Der soll da auch irgendwann mal gewesen sein. Und es gibt Gerüchte, Vermutungen, was auch immer, dass General Versax der korrumpierte Avatar von Tyr ist. Und somit auch einer der Wächter und damit auch da vorhanden, aber dann doch irgendwie nicht mehr vorhanden.
Woher weißt du sowas?
Ich lese Questtexte, ich habe keine Ahnung, woher ich den ganzen Scheiß mir merken kann, aber irgendwie bleibt es im Kopf.
Das muss aber sehr verschwendet gewesen sein. Also
ich habe das auch nicht. Also ich habe Sturmgipfel komplett durchgequestet und ich habe da auch nichts von gehört.
Ich glaube, das war in irgendeinem Buch, was da in Ulduar, in der Nähe von Ulduar rumlag.
Okay, also, okay, Bücher lese ich gar nicht. Zumindest keine, die WoW rumliegen. Aber ich hatte das Problem, wir hatten jetzt die 4 Wächter down, sind dann runter und ich dachte so, oh, schön, cool, Yogg-Saron klatschen. Da steht da noch ein Boss vor mir. Ich habe vorher von dem gar nichts mitbekommen. Also auch nirgendwo aus dem Questtext nichts.
Ja, das erste Mal, das zu sehen, war richtig, richtig cool. Und der Kampf, der war sogar interessant, wenn man versucht hat, den Erfolg zu machen. Da muss man, je nachdem wie, muss man den Kampf ja anders machen. Und es war halt die letzte Bastion der alten Götter, bevor man den alten Gott erreicht hat.
Ja, aber wir schweifen ja vom Thema ab. Eigentlich wollten wir ja bei ICC bleiben und hauptsächlich bei Arthas.
Ja, Arthas war toll. Ich muss sagen, ich habe ICC geliebt. Es war eine der besten Raid-Instanzen, wie ich fand, zumindest vom Spielerischen her. Es hat mit am meisten Spaß gemacht.
Ich fand ICC kacke. Besonders, weil man ewig lang in einem Flügel festhing, bevor der nächste aufgemacht wurde. Also die Story fand ich gut bis zum 3. irgendwas, wo die Prüfung des Kreuzfahrers und das ganze Turnier, man hat erst diese Bedrohung in Eiskrone, niemand kann landen, da ist überall die Geißel und dann wird da von 0 auf 100 weit weg von Eiskrone praktisch wieder so ein Turnier aufgebaut und alles ist plötzlich schön, die gucken, wer sind die besten Kämpfer, anstatt dass die jeden mitnehmen, der 2 Beine hat und ja, ab dann taucht Arthas da auf, macht den Boden weg, Anubarak wird aber auch instant weggeklatscht und ab da finde ich es schwach. Man hätte das ganze Turnier vor der Tür machen müssen in Form von einer Kampfzone wie jetzt die geschmolzene Front, dass man quasi immer ein Stück näher an die Tür kommt, aber die Tür ist ja mit dem Patch einfach auf.
Ja, man hätte diese Szenerie, die vor den ganzen Mauern, vor diesen Toren, die da in Eiskrone rum sind, wo die ganzen riesigen untoten Heere rumstehen, man hätte diese Szenerie wesentlich besser einbauen können. Direkt vor Eiskrone, also vor dieser Mauer, vor Eiskrone, ist ein riesiger Aufmarsch von riesigen Elite-Skeletten, die zu nichts zu gebrauchen sind. Da hätte man zum Beispiel so ein Camp einrichten können von den Kreuzfahrern, die dann anfangen, diese Skelette zu bekämpfen und mit 5 Mann auf einem riesen Skelett rumhauen und in der Luft hätte man dann Kämpfe stattfinden lassen können und sich halt, wie du schon sagst, Schritt für Schritt vorarbeiten können, so dass irgendwann komplett Eiskrone von der Geißel befreit ist und man vor Arthas steht und in sein Haus einbricht, also wirklich die Tür aufbrechen muss, um dann bei ihnen reinzukommen und er sitzt in seiner letzten Bastion mit dem, was ihm noch geblieben ist und nicht mit einer kompletten Armee außenrum, wo die er einfach mal so hätte rufen können.
Es wäre vielleicht cool, wo du das jetzt gerade sagst, man hätte die Insta quasi so facen können, dass man vor der Inni startet und die Tür aufmachen muss. Die Tür ist ja einfach auf und das wäre vielleicht ein cooler erster Bosskampf, wo man zwar Wellen kämpft und da steht Tyrion und Ronin und all die Almighty Helden und versucht diese Tür aufzumachen.
Gab's nicht sowas auch schon in die Richtung?
Ja, die Akku-Öffnungs-Quest.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe das Gefühl, sowas. Das hatten sie schon überall, vor allem mit dem Phasing. Vor allem kann ich mir das sehr schwierig vorstellen, das einzubauen, war ja komplett Eiskrone für diesem Prinzip belegt, weil ich habe ja da nie jemanden gesehen. Ich konnte ja nicht mal porten vorne dran.
Das stimmt, das war die einzige Schwäche von Krone, dass es so unglaublich viele Gruppenquests gab, die jede in einer einzelnen Phase waren. Und wenn du nicht zufällig einen getroffen hast, der genau jetzt diesen Geißellord töten musste, dann hast du den nicht gesehen und das fand ich absolut übertrieben. Das ganze Ding ist wie ein Käse aufgesplittet.
Gut, dann hätte man aber vielleicht in der Gruppe zusammen questen sollen, was ich dann zu der Zeit noch gemacht habe. Ich habe mit 2 Freunden zusammen gequestet, mit denen lief das absolut einwandfrei und ich denke mal, dass das auch darauf angelegt war, dass man eben mit einer kleineren Gruppe zusammen questet, was ja dann auch lore-mäßig einen größeren Sinn gibt, weil man kann sich schlecht alleine der kompletten Geißel entgegenstellen. Aber wo du eben Tyrion Fordring nochmal ansprichst, den fand ich auch ein bisschen zu überdramatisiert. Der gehörte ja auch zum Bosskampf, aber von dem hat man vorher nur wenig und nachher überhaupt nichts mehr gehört. Also jetzt in Cataclysm spielt er ja kaum noch eine große Rolle.
Er ist quasi aufgetaucht bei der Endquest der Schwartlinge. Also klar, in Classics ihn auch. Er hatte eine sehr schön designte Questreihe mit dem Einsiedler, bring mir 30 davon, dann darfst du mit mir reden, später das Bild holen, dann in Tyrions Hand reinzulaufen oder diese Stadt da oben in den Pestländern. Sag mir einfach mal, wie die heißt.
Herdweiler
reinzulaufen und da wird er dann fast gebackstabbt und aber er ist der totale, quasi was Thrall jetzt ist. Thrall ist ja jetzt auch ein absoluter Überguy und das ist Tyrion halt geworden, dieser super Rechtschaffende und das alles.
Aber Tyrion war einfach lahm, ganz ehrlich. Ich habe mich die ganze Zeit bei diesem Arthas-Kampf, ich habe den ja oft genug mitgemacht und bin daran gewiped, habe ich mich gefragt, warum steht der Idiot da in seinem blöden Eisblock rum? Wenn der es am Ende schafft, da rauszukommen, warum kann er das Ding nicht mal 1-2 Minuten früher zünden und vorher rauskommen? Das ist so sinnfrei eigentlich.
Ja, aber das Dramaturgie, er sieht die Spieler sterben und sammelt alles heilige Licht und kneift die Pobacken zusammen und bäm, hätte er die ganze Zeit mitgekämpft, wäre das nicht realistisch, auch wenn ich es übertrieben finde, weil bei allen anderen Gelegenheiten, es gibt ja diese eigentlich coole Questreihe, wo man Arthas Herz kaputt macht und da verliert er mal auf einen Schlag eben 20 Millionen. Er kriegt auch von Tyrion Haue an der Kapelle und dass er quasi jetzt Tyrion mit einer Aktion Schachmatt setzt, das ist klar, es ist schön zu erklären, dass der Spieler dann selbst kämpfen muss und dass Arthas dann denkt, ihr seid meine Elite und ich wähle euch aus. Aber es ist trotzdem schon schwach.
Aber ganz ehrlich, ist einfach nur ein Witz in dem Kampf, oder?
Ja, Was ich aber auch sehr schade an dem Kampf finde, ist, dass Sylvanas nichts damit zu tun hat, weil Tyrion hat sich Arthas eigentlich erst zum Feind gemacht mit der Todesritter Endquest. Da sind die beiden erst miteinander konfrontiert worden und dadurch ist dann diese Feindschaft entstanden. Aber Sylvanas hätte einen wesentlich größeren Grund gehabt, Arthas zu töten und Jaina genauso. Warum die beiden nicht sogar zusammen vielleicht an dieser an diesem Endevent da waren, das wundert mich am meisten.
Ja, wobei Sylvanas kämpft gegen Arthas und verliert übelst und läuft dann weg. Genauso wie nicht Jaina. Kämpft Jaina auch gegen ihn auf Allianzseite? Ich weiß es nicht. In der letzten der drei in den Hallen der Reflexion. Ich glaube, da kämpft Jaina auf Allianzseite gegen Arthas. Oder nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich kenne nur die Horde-Seite, auf jeden Fall haben die beiden ja schon ausreichend ihren Auftritt und es wäre, Jaina hätte das nicht übers Herz gebracht, ihn anzugreifen, mich bis heute nicht. Und ich glaube einfach, dass Sylvanas schon ihre Auftritte in allen drei Inis davor hatte.
Ja, aber trotzdem, sie hat sich Zeit ihres untoten Daseins geschworen, Illidan umzubringen und dann, selbst wenn sie nur als Unterstützung mit dabei gewesen wäre, hätte ich es wesentlich glaubwürdiger gefunden, wenn sie, was weiß ich, am Ende angeflogen kommt mit dem Luftschiff, was die Schlacht überstanden hat, und aus dem Luftschiff rausspringt und ihm den letzten entscheidenden Pfeil durchs Herz oder durch die Stirn oder wo auch immer durchjagt, dass sie ihn quasi tötet, weil sie damit ihre Aufgabe erfüllt. Sie, so steht sie einfach weiter in Under City und ist glücklich, dass er endlich tot ist.
Also ich finde es an dem Punkt ein bisschen schade, dass da Sylvanas um ihre Rache betrogen wurde. Aber ich glaube mal, dass es auch von Blizzard so gewollt ist. Weil ganz ehrlich, wir hatten jetzt Illidan, da kam Maeve dazu. Jetzt haben wir Arthas, der hat auch diese dramaturgische Pause. Und da kommt ja Sylvanas dazu. Wäre noch mehr nachgemacht für sich selber sozusagen. Also ich denke, dass sie es aus diesem Grund nicht gemacht haben.
Ich glaube, sie haben es aus dem Grund nicht gemacht. Dass danach das Video kommt mit dem neuen Lichtkönig. Und es wäre sehr interessant, das zu beobachten alles, wenn Sylvanas dabei ständ, weil ich glaube, die wird den guten Bolvar auf seinem Thron sofort erschießen, wenn der irgendwas sagt von, ich möchte der neue Lichtkönig werden. Also ich glaube, das wäre einfach schwierig geworden, die ganze Thematik umzusetzen mit den Cutscenes und der Vater kommt, wenn Sylvanas da ist. Die hätte darauf keinen Bock.
Wobei Sylvanas eigentlich nichts gegen den Lichtkönig hatte, so kam es mir jedenfalls vor, sondern nur was gegen Arthas persönlich, weil er sie umgebracht hat und zur Banshee gemacht hat. Damals hatte Arthas ja noch einen relativ eigenen Verstand, auch wenn der Lichtkönig ihm einiges eingequatscht hat.
Ja, wobei ich trotzdem glaube, dass die ganze Thematik mit dem neuen Lichtkönig nicht geklappt hätte, quasi so, wenn Sylvanas dabei wäre. Und wie gesagt, wenn noch mal, weil Maeve ist eine Nachtelfe und Sylvanas war mal eine Hochelfe, wenn jetzt quasi wieder jemand von diesem Typ eingreift und es greift ja schon der Vater ein und hilft einem von Arthas und dann, ja, das wäre einfach wieder zu sehr in dieselbe Richtung.
Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, also Sylvanas hat ja nach dem Arthas-Kill, sage ich mal, jetzt einiges noch aufgedreht. Die neuen Gebiete sind jetzt komplett untoten Hochburgen. Die haben ja da einiges gemacht und sie scheint jetzt wohl zur höchsten Form aufgelaufen zu sein, der Kerl tot ist. Also ich denke, sie hätte da auch Rache irgendwo verdient. Das wäre schon schön gewesen. Aber wie du schon sagst, ich kann mir auch vorstellen, wäre da ein bisschen ausgetickt, wenn dann Euer meint so, hey, ich bin jetzt ehrlich, bin ich, hey.
Ja, es ist klar, wenn man, das ist jetzt ein anderes Thema, Sylvanas, da kann man sich ja auch noch abendfüllende Programme mitgestalten. Nur es ist einfach, man hat halt die Story, Tyrion, der absolute Gegner von ihm und das war halt einfach gut und man hatte Jaina und die gute Sylvanas, den Vor-Inis quasi. Ja, das war halt in sich schon relativ rund, auch wenn ich es schade finde, dass er tatsächlich sterben musste.
Ja gut, er hatte kein Herz mehr, was hätten sie mit ihm machen sollen? Er hat zwar seinen eigenen Verstand wiederbekommen, hat im Moment seines Todes, denke ich mal, schon bereut, was er getan hat, aber er hätte auch ohne den Lichtkönig, denke ich mal, nicht mehr weiterleben können, weil er war quasi untot, auch wenn er es wahrscheinlich nicht war, und hatte kein Herz mehr, also rein biologisch und ich denke mal auch rein psychisch gesehen, hätte er das Ganze nicht überstanden. Zumal dann wahrscheinlich Sylvanas ihm, sobald er Eiskrone verlassen hätte, einen Pfeil durch den Schädel gejagt hätte.
Ja, das stimmt, das mit dem Herz fällt mir jetzt gerade ein. Diese Quest ist eigentlich für die Story sehr wichtig, weil das waren die letzten Reste seines Menschseins, die er dann vernichten wollte. Er hat das ja in die Kapelle gebracht, um das zu vernichten. Und dann kommt ja der Spieler und dann wird das doch vernichtet. Tyrion wollte ihn ja sogar bekehren. Ich glaube, in den Questtexten steht das. Wir werden alles versuchen, aber dann rafft er, dem Kerl ist nicht mehr zu helfen, macht das Herz kaputt und dann kriegt ja Arthas diese irgendwie 27 Millionen Schaden und kniet da und ist sogar kurz angreifbar. Und dann flieht der Spieler und ich denke mal, ab dann ist er verloren. Also ich fänd's besser, sie hätten ihn irgendwie retten können.
Ich mochte Arthas nicht.
Dann hätten sie wieder so einen beweiligten, lieben Allianzer da irgendwo rumzustehen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so der Sache, wenn da 25 Leute hingehen, dem ordentlich ins auf die Fresse hauen, sag ich mal, dann wollen die nicht, dass der nach fröhlich hüpft und aufsteht, hey, ich bin jetzt wieder lieb, wir können alle Freunde sein. Nicht wirklich, oder?
Das hätte ja dann
theoretisch ja, mit... Ja, irgendwie hätte sich der Helm in der letzten Phase von ihm getrennt oder irgendwo war es das? Ach, der Helm hatte ich die ganze Zeit kontrolliert. Das ist aber doof. Natürlich ist es eigentlich besser, dass er tot ist, aber es ist irgendwie diese Spur verweinerlichten, die mich sagen lässt, ach, Illidan, Arthas, die hätten alle auch gerettet werden können.
Gut, das wäre dann auch so ein Endkampf hinausgelaufen, wie im Thron der Gezeiten, wo man dann in der letzten Phase den Helm vom Kopf schlägt und der Helm dann alle paar Sekunden einen neuen anspringt oder sowas.
Ja, cool, das wäre auch cool. Ein neuer Wirt wird benötigt, paar, und der wird dann sofort umgenietet. Aber es ist eigentlich schon so gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Und die Einzelteile von der Rüstung und die Einzelteile von Frostmore hat Madsen ja auf der BlizzCon gesagt, die werden von wichtigen Leuten irgendwo bewacht, aber er kann sicherstellen, dass damit nichts Schlimmes mehr gemacht wird. Also ich denke mal, da kommt irgendwann auch noch was wieder.
Ganz ehrlich, Arthas ist doch am Schicksal selber schuld. Deshalb würde ich auch nicht einsehen, dass er dann am Ende sagt, hey, ich bin wieder gut, ist alles okay.
Man weiß nicht, ab wann er nicht mehr Zurechnung. Es war lange klar, er war auch rücksichtslos und er hat das lange Zeit für seine Menschen gemacht. Und irgendwann, als er Mal'Ganis im Norden verloren hat, irgendwann dann mit Frostmore ist er wahnsinnig geworden, als er Frostmore hatte. Ich denke mal, das war der Turning Point in Anführungszeichen, wo er seinen Verstand verloren hat.
Wobei man das ja auch nicht so ganz genau sagen kann, weil, wie ich ja schon in dem Lore-Artikel geschrieben habe, alles Böse theoretisch auf Azeroth von den alten Göttern herkommen könnte. Und da in Tirith Fall auch einer vermutet wird, könnte es natürlich sein, dass er von dem beeinflusst wurde, aber das würde uns jetzt wahrscheinlich spekulativ viel zu weit treiben.
Ja, ich glaube schon, dass das durch die Klinge kontrolliert Ner'zhul oder Gul'dan. Ne, wer war zu der Zeit, wer davor nochmal war? Ich verwechsel die zwei. Ne, Gul'dan war der mit dem Schädel. Ner'zhul war davor der Lichtkönig. Ich glaube schon, dass er durch die Klinge direkt Kontrolle ausgeübt hat und Ner'zhul wurde von der brennenden Legion dahingesetzt. Also ich glaube, das hat nichts mit den alten Göttern zu tun.
Das kann man ja nie genau sagen. Sieht man ja auch an Deathwing zum Beispiel, dass da, dass sie da auch Jahrtausende lang intrigiert haben, bis dann irgendwas passiert.
Ja gut, wobei das führt uns zu Deathwing. Schöne Überleitung. Ja, mit dem aktuellen Add-on geht es ja gegen den Zerstörer himself und als erstes mal die Generalfrage, bis jetzt ohne Cataclysm, wie fandet oder inwieweit kanntet ihr überhaupt den Charakter Neltharion, den Erdwächter? Sherry, fangen wir an.
Also ich fand diese Drachen-Aspekt-Story schon immer sehr, sehr interessant. Ich finde es nur ziemlich traurig, dass die irgendwie einen Großteil davon alle korrumpiert wurden. Weil wir hatten jetzt mit Anfang am Bottle was Maligus, genau. Haben wir es gerade nicht drauf, der jetzt Mist gebaut hat und jetzt haben wir Deathwing, der Scheiße baut. Muss nicht sein. Warum können die nicht alle friedlich zusammenleben?
Weil das Spiel eben nicht von Frauen designt wird.
Ja, mach du. Mach du, sag ich.
Ja, weil das Spiel eben nicht von Frauen designt wird. Nee, ich denke mal, es wäre einfach viel zu langweilig, wenn alle Drachenaspekte gut sind, weil dann hätte man ja auch kein Übel auf Azeroth, dann würden einfach die 5 Drachenaspekte kommen, würden einmal den kurz anhusten und das Übel wäre weg. Und ja, So hat man dann halt erstens zwei neue Bosse und zweitens hat man dann auch die Möglichkeit, andere Bosse einzubringen, die mit der Präsenz der fünf alten, der fünf Aspekte nicht vorhanden wäre.
Aber wo ist denn jetzt eigentlich der neue Erdwächter, der eine
Es gibt keinen. Aktuell gibt es keinen. Also Schrall ist Kommissar, wie man jetzt bei Strom werden würde, der Leiter dieser Position. Aber er macht es nicht wirklich, weil er steht auch im Buch, er war sich bewusst, dass er nie ein Aspekt werden kann. Er bekommt nur die Macht verliehen, diese Zauber mit den Aspekten zu kanalisieren, diese fünf Zauber für die Drachenseele. Es ist einfach so, dass Maligos ist früh Mischugge. Der wird von Deathwing, sein ganzer Schwarm wird ausgelöscht im Krieg der Ahnen, fängt sich dann aber fast wieder und geht dann quasi wieder crazy, indem er sagt, alle sterblichen Völker, womit er eigentlich recht hatte, dass alle sterblichen Völker ausgelöscht werden, weil sie die Magie missbrauchen. Und deswegen fängt er den Nexus-Krieg an und leitet alle Magie in den Nexus. Klar, wir müssen ihn töten, aber ich finde, er hat mit seiner Thematik nicht so unrecht und er wurde absolut verpulvert in seiner Position, weil er hätte auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, als tragender Endboss für ein Add-on zu gehen, anstatt als so ein Zwischenhub.
Ja. Das ist doch jetzt auch irgendwo sinnfrei, dass jetzt keinen neuen richtigen Erdwächter bestimmt. Ich meine, damit ist halt dieses ganze Gleichgewicht eigentlich durcheinander. Ist doch eigentlich komplett gestört.
Ja, das neue Erdwächter.
Was man jetzt auch in der Welt jetzt.
Wird ja vermutlich dann dieser angebliche Sohn von Deathwing, der während der.
Aladdin, Prinz Aladdin.
Ja, genau, der Typ, der während der Questreihe zum legendären Dolch auftaucht, der soll ja dann vermutlich den Platz übernehmen, genauso wie Caligos, einer der wenigen nicht verrückten blauen Drachen, plötzlich, urplötzlich der blaue Drachenaspekt wurde.
Caligos ist eigentlich schon immer cool, in Anführungszeichen, und man sieht ja auch, dass auch ohne die Aspekte die Welt nicht direkt kaputt geht und deswegen denke ich mal, es find's blöd, dass dieser kleine Aladdin da der neue Aspekt wird, nur weil er, ich glaube, er ist dieser Drache aus der Questreihe im Ödland, wo man das Ei rettet.
Ja, genau, der ist es.
Ja, und das ist logisch. Die Questreihe ist übrigens ziemlich gut. Das Ödland sollte jeder mal gespielt haben, weil das ist auch eine der wenigen Stellen in den Low-Level-Zonen, wo man Deathwing face-to-face gegenübersteht. Und ich finde es einfach schade, wie damit umgegangen wurde im Thema Maligos. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wir sind bei Deathwing.
Ja, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wo man den vorher gesehen hat. Also, ich wusste nicht sonderlich viel von Deathwing im Vorhinein, weil ich habe Warcraft 2 nicht wirklich gespielt. Ich kenne mich in Warcraft 3 hauptsächlich aus und kenne das hauptsächlich über die Dinge, die ich mir jetzt bei WoWpedia angelesen habe. Aber ansonsten, Deathwing war nie wirklich präsent. Auch in WoW kam er erst mit Yogg-Saron, mit der Erinnerung, da aber auch nur kurz. Und dann war er plötzlich der Oberschurk. Also jemand, der noch nie sich wirklich mit der Lore beschäftigt hat, kennt Deathwing nicht wirklich.
Das Problem ist, Illidan, Arthas sind Warcraft 3 Charaktere. Viele Spieler haben Warcraft 3 gespielt. Und Deathwing ist auch ein sehr großer Charakter, allerdings im Krieg der Ahnen. Und auch nachher kämpft man mehrmals gegen ihn. Kras kämpft gegen ihn. Ronin oder wie auch immer der Typ heißt, kämpft in der Scherbenwelt und nimmt quasi die komplette Rüstung im Alleingang auseinander. Sehr oft kämpft man schon gegen Deathwing und immer verliert Deathwing. Immer kriegt Deathwing Haue, verliert, stürzt in den Ozean, muss wegfliegen, brennt. Das heißt, er war noch nie recht ernstzunehmend und war schon sehr früh am Anfang von den alten Göttern korrupiert.
Er ist eigentlich das Arschloch der Warcraft-Lore, wenn man es mal zusammenfasst.
Ja, er ist nur in Anführungszeichen, er ist zwar noch ein Aspekt, aber den Status des Aspekts der Erde hat er auch verloren. Er ist ja jetzt der Aspekt des Todes und er wurde quasi schon bevor die Drachenseele, / Dämonenseele erschaffen wurde, war er kontrolliert und hat auch deswegen die erschaffen lassen. Also man kennt ihn gar nicht mehr im Status des normalen Erdwächters, wie man Maligos kannte.
Aber ich muss sagen, also ich konnte mit diesem Deathwing-Aspekt, als das Addon angekündigt wurde, nicht so viel anfangen. Ich habe mich gefragt, ja, was soll der da jetzt? Das ergibt für mich nicht so wirklich was Logisches. Ich hätte es persönlich viel schöner gefunden, wenn sie diese Titanen-Story weiter ausgeweitet hätten. Sie hatten ja noch Uldum, Ray so weiter angekündigt. Ich weiß nicht, ich finde, Ring passt nicht so ganz hier rein.
Ja, wobei, also ich finde die Thematik in Cataclysm an sich schon gut. Also wenn man mal Deathwing rausnimmt und dann nur die Elementarlords sich anguckt, die Thematik, das ist auch was Essentielles, was mit Classic eigentlich nur am Rande angespielt wurde, dadurch, dass man Ragnaros halt hatte und wenn man dann die Questreihe für das legendäre Schwert für Donnerzorn gemacht hat, dann hatte man halt noch den Sohn von Al'Akir da stehen. Aber jetzt hatte man halt endlich mal alle vier von den vier Elementargenerälen und das fand ich wiederum ganz gut umgesetzt. Nur hätte man das vielleicht im Kontext mit einem alten Gott zusammen machen können, weil das nun mal deren Lieutenants waren.
Also diese Lords, die finde ich auch ziemlich gut. Ich finde es nur schade, dass sie auch wieder so verpulvert werden. Ich meine, was war denn
Al'Akir? Auf jeden Fall. Al'Akir ist ein Smut, der sein Leben lang eigentlich gegen Ragnaros gekämpft hat, weil Ragnaros seinen getötet hat und ist jetzt ohne große Erklärung von heute auf morgen, was auch sehr schade ist, ein Taktiker von Deathwing und ist auch freundlich, während man gegen ihn kämpft und stirbt dann relativ unspektakulär. Da wurde riesiges Potenzial verschwendet.
Ja, wobei man dabei erwähnen muss, dass Al'Akir der Schwächste von den vier ist. Und da, denke ich mal, haben sie schon was verschwendet. Aber die Erklärung allein, dass sich Al'Akir, Deathwing und Ragnaros zusammengeschlossen haben, einfach weil sie zusammen ganz gut die Welt erobern können, die Erklärung fand ich ein bisschen schwach.
Ja, die ist auch schwach quasi. Selbst warum er sich Ragnaros anschließt, kann man noch so schlucken. Er beschwört Ragnaros ja wieder und ich bin erneuert und das alles. Aber halt mit Al'Akir macht das wenig Sinn. Wie fandet ihr zwei denn, dass die Darstellung von Deathwing während des Addons, also in den Kleingebieten oder dann Schattenhochland und Hyjal, wie fandet ihr bis jetzt seine Darstellung im Spiel?
Also ich fand das eigentlich recht angenehm. Also er war nicht so überpräsent wie der Lichtkönig. Er war zum Beispiel, wenn man sich mal Hyjal anguckt, da war er kurz anwesend, da hat er Ragnaros beschwört, hat alles ins Laufen gebracht, aber war dann nicht bei jeder Quest, schwebte über einem und hat dann gesagt, ja, ihr werdet schon sehen, was ich euch da eingebrockt habe, sondern er war dann einfach weg. Er war zwar der Auslöser, aber man hat ihn dann nicht weiter gesehen. Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht nochmal alle Low-Gebiete durchgequestet, also kann ich dazu nicht viel sagen, aber auch im Schattenhochland, da ist er zwar auch präsent, aber wenn er dann mal präsent ist, sieht man ihn auch kämpfen. Also er greift aktiver ein, als es bei Arthas der Fall war.
Ich finde die Darstellung eigentlich sehr gut. Man sieht ihn auch in Low-Level-Gebieten. Ich glaube, Ödland und irgendwo sieht man ihn noch genau. Goblin-Startinsel fliegt er drüber und löst mal eben einen Vulkan aus. Das hat irgendein Mitarbeiter von Blizzard in einem Interview mal sehr gut gesagt. Wie oft kann man rechtfertigen, Deathwing zu sehen, ohne dass er den Spieler einfach tötet, also final tötet. Und richtig, das ist ja auch so. Man kann nicht so oft Deathwing sehen, ohne getötet zu werden. Und deswegen sieht man ihn bei wenigen Gelegenheiten, wie jetzt Schattenhochland oder Ödland. Aber man entkommt halt immer nur knapp. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde es schade, dass da nichts mehr nachgekommen ist. Wenn man durchgequestet hat, er ist über Sturmwind geflogen, hat Sturmwind kaputt gemacht und ab da endet es quasi, auch mit dem neuen Add-on, mit dem neuen Patch. Da kommt ja jetzt nicht mehr so viel. Auf PT, auf dem Test-Realm ist jetzt noch, dass er wieder über Sturmwind fliegt und das anzündet, aber der hätte geschichtlich noch irgendein Kapitel kommen können.
Vor allem, was passiert in den Low-Level-Gebieten, wenn der Swing jetzt tot ist? Beim nächsten Addon zum Beispiel, da ist es ja dann quasi totaler Quatsch, diese Deathwing-Quest zu machen, wo er so präsent ist.
Ja gut, das ist ja du machst noch Scherbenwelt-Quest und Nordend-Quest. Die haben ja auch gesagt, die Geißel ist taktisch besiegt, aber trotzdem müssen sie wegen den spielinternen Quests noch in Nordend laufen haben. Das ist halt die Zeitlinie von WoW, die total verkorkst ist, einfach weil die nicht immer alles neu designen wollen, können, wie auch immer. In Burning Crusade lebt Illidan noch, in Wrath of the Lich King in Nordend lebt das noch, im Todesritterstaatgebiet lebt Arthas noch und in den alten Gebieten wird halt immer, also bis sie wieder aktualisiert werden, die nach dem Kataklysmus sein.
Ja, wobei diese Zeitverschiebung, ich denke mal, das können sie nicht großartig machen. Also wie wir ja eben schon gesagt haben, sie könnten theoretisch jetzt nach der ganzen Zeit endlich mal wieder die Scherbenwelt ändern, aber dann kommt man von einer Cataclysm-Welt in eine After-Cataclysm-Scherbenwelt und von da aus kommt man dann wieder nach Northrend, wo dann der Zeitsprung nochmal viel größer ist, weil man dann von einer Welt, wo Arthas tot ist, die Geißel wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt komplett besiegt ist und dann kommt man in eine Welt, die komplett von der Geißel beherrscht ist und wo dann noch ein alter Gott noch seine Tentakel mit im Spiel hat, wo man noch gegen dieses und jenes Übel ankämpft, wo Garrosh noch ein einfacher Handlanger ist und da wird, denke ich mal, der Zeitfaktor noch größer und ich bezweifle, dass in Northrend noch einmal umgestalten werden.
Ja, ich glaube, sie haben sich irgendwann final eine Lösung, weil es wird ja immer schlimmer mit Pandaria, ist dann die Zeit nach Deathwing gekommen. Dann hat man mittlerweile 4, 5 verschiedene Zeitzonen, die parallel existieren, die man quasi in unterschiedlicher Reihenfolge durchläuft. Aber ich denke mal, irgendwann werden sie sich final was überlegen müssen, mit dem sie rechtfertigen, dass man nochmal in die Zeit zurückgeht. Vielleicht, ja, die Zeitlinie wurde verändert, du musst die Erlebnisse von der Scherbenwelt nochmal nachspielen. Selbst wenn das irgend sowas lame ist, aber selbst was lame ist, ist besser als gar nichts.
Aber wir sind ja jetzt schon wieder abgeschweift. Eigentlich waren wir ja bei Deathwing.
Ja, wo man Zeit so. Ja, gut, hast recht.
Habt ihr den Deathwing-Kampf schon mal gesehen?
Ja, habe ich beide gesehen.
Selber mitgemacht?
Nein, ich bin auf dem Test Realm, aber nicht so weit gekommen mit irgendwelchen Raids.
Also ich muss sagen, ich habe da
auch. Aber bisher hört man ja nur, dass ziemlich langweilig sein soll.
Ja, es ist aber für diejenigen, die das alles selbst erleben wollen, falls wir noch nichts spoilern, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, gibt es den Patch noch nicht. Deswegen sage ich nur mal ohne Vorbehalt, dass der Kampf unglaublich langweilig ist und keineswegs würdig. Aber ich glaube, wir gehen besser nicht zu sehr ins Detail.
Ja, auf jeden Fall. Also sie hätten wesentlich mehr draus machen können, das ist auf jeden Fall klar. Sie hätten ihn ein bisschen am Ende an seinem Leben hängend machen können, also noch mehr, als es jetzt schon der Fall ist. Und sie hätten vielleicht diese Korruption durch die alten Götter noch mit einbringen können, dass am Ende des Kampfes nochmal so ein riesiger Tentakel aus dem Marschrum auftaucht und ihn mit runterzieht oder irgendwas in der Richtung, dass man halt so eine Art Cliffhanger in der Story drin hat. Dass man da für Cataclysm theoretisch noch was machen kann, das theoretisch aber auf eine andere Erweiterung ausweiten kann.
Da hast du auf jeden Fall recht, aber wie gesagt, geraten wir jetzt in Dinge, die noch nicht geschehen sind. Wir driften jetzt selbst in eine andere Zeitzone ein und deswegen würde ich sagen, kommen wir für heute zumindest mal zum Ende und bedanken uns für die diese Zeilen, Sätze, die wir jetzt sagen, hören. Und ich sag schon mal von meiner Seite aus, ciao, ciao.
Ja, ich möchte mich dann auch nochmal verabschieden von euch. Ich hoffe, dass euch das ganze Geschwafel, was wir hier gehalten haben, unterhalten hatten, dass wir auch ja noch ein bisschen was zum Nachdenken gefunden haben.
Ja, ich freue mich, dabei gewesen sein zu dürfen. Ja, sowas in die Richtung. Und ja, bis zum nächsten Mal.